NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Matthias Heller. Unseren heutigen Gast kann man am besten mit den Titeln seiner zahlreichen Bücher vorstellen, die da unter anderem lauten Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn oder wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden oder was wir sind und was wir sein könnten oder das zuletzt erschienene Buch Wir informieren uns zu Tode. Über jedes dieser Bücher könnte man mit ihm stundenlang sprechen. Dennoch ist er weniger Autor, denn er gilt als einer der renommiertesten Hirnforscher in Deutschland. War Berater in Politik und Wirtschaft. Die Rede ist von Gerald Hüther. Einen schönen guten Tag, Herr Hüther.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und lieber Heller. Ich freue mich über die Einladung. Es ist eine schöne Geburtstagsüberraschung.
Wir haben uns ein paar Tage vor Ihrem Geburtstag hier im Studio Göttingen getroffen, um auf Ihr Schaffen zurückzublicken, aber auch um einen Blick in die Zukunft und in die Gegenwart zu richten. Göttingen deshalb, weil Sie hier schon jahrelang leben, gearbeitet und geforscht haben. Was hat Göttingen mit Ihnen, was hat Göttingen mit Ihrem Gehirn gemacht?
Ich bin ja in der damaligen DDR groß geworden und 79, wie man das so dort nannte, abgehauen. Und bin direkt nach Göttingen gekommen und habe mit Glück, vielleicht aber auch, weil ich eine Qualifikation hatte, die interessant war, eine Position als wissenschaftlicher Assistent am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin bekommen. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben die Möglichkeit bekommen, kennenzulernen, was Forschung wirklich heißt. Das war damals in der Universität in Leipzig und in Jena ja eigentlich eine Art Mangelwirtschaft. Man hatte keine Geräte, man hatte keine Chemikalien, man musste irgendwie versuchen, dass man sich aushilft. Und hier war das plötzlich am Max-Planck-Institut wie im Schlafenland. Ich konnte Experimente machen, ich konnte planen. Ich hatte auch nicht so Vorschriften und kriegte nicht gesagt, was ich zu tun hatte. Und da habe ich losgelegt und bin ein total begeisterter Hirnforscher geworden. Das ging eigentlich erst hier richtig los. Und wenn Sie fragen, was ist da im Hirn los, das ist ja fast ein Flow-Zustand, so nennen die das, wenn man mit so viel Hingabe sich da reinbegibt. Ich habe auch viel gelernt dabei, weil durch diese emotionale Beteiligung, mit der man da so an die Dinge herangeht, werden ja auch immer Botenstoffe ausgeschüttet, die dazu führen, dass das, was man da findet als Lösungen, dass das auch noch fester im Hirn verankert wird, als wenn es einem mehr oder weniger gleichgültig wäre. Und da ist viel in mir passiert und ich habe mir sehr viel angeeignet, bin total glücklich, dass ich diese Zeit damals erleben durfte und bin heute total glücklich, dass ich auch später nochmal eine Zeit erlebt habe, in der ich das alles ein bisschen in Frage stellen konnte und einen Weg für mich finden konnte, der dem, was mir wirklich am Herzen lag, eher gerecht geworden ist.
Die Grundlagen für diesen Flohzirkus, wie Sie ihn beschreiben, sind natürlich auch schon in der Vergangenheit gelegt worden, als Sie Kind waren. Und da haben Sie auch mal erzählt in einem Fernsehinterview, dass Ihr Held Ihr Großvater war, der Sie frei leben lassen ließ. Und Sie waren viel draußen, haben auch mit Kindern draußen oft viel unterwegs gespielt und so weiter. Welche neuronalen Verknüpfungen, welche Erfahrungen waren da der Grund, dass Sie sich als kleiner Junge für diese biologischen Prozesse so fasziniert, so interessiert haben?
Ja, man braucht sicherlich erwachsene Vorbilder, die sich auch für das interessieren. Und da hatte ich sehr viel Glück und habe solche Menschen gefunden in der Familie und in dem Dorf, wo ich da groß geworden bin. Der Großvater war so ein Vorbild, aber der war auch streng. Das ist heute gar nicht so ganz leicht verständlich, dass der mit seiner Strenge, die er da so hatte, mir auch doch deutlich gesagt hat, was getan werden darf und was er nicht zulässt, dass ich es tue. Neben diesem Großvater ist aber noch was anderes, was ich nicht so oft erzähle. Ich glaube, dass man als Kind sich auch immer so ein Vorbild sucht, was nicht nur der Großvater ist, sondern so ein, also ich habe da einen Wanderfalken gefunden als inneres Bild und ich fand den Wanderfalken so unglaublich anziehend und so großartig und er fliegt wie ein Pfeil, der schnellste Vogel, den es überhaupt gibt und er stürzt sich aus der Luft darunter und muss deshalb so alles ganz genau beherrschen, der muss ganz genau gucken, der muss genau wissen, wo die Maus ist oder Wanderfalken fangen ja andere Vögel und da wollte ich unbedingt ein Wanderfalke werden. Und das Schönste am Wanderfalken ist diese Freiheit, er fliegt da oben über den Wolken Und das hat mich das ganze Leben lang begleitet. Ich glaube, diesen Wanderfalken bin ich nie richtig losgeworden. Das ist Teil meines Selbstbildes geworden. Was ich mache, mache ich richtig. In dem, wo ich mich hineinbegebe, versuche ich auch, das so perfekt und so gut wie möglich zu machen. Aber ich lasse mich niemals in dem Gefühl einschränken, das ich brauche, damit ich mich frei entfalten kann.
1979 haben Sie dann in Göttingen angefangen, in unterschiedlichen Bereichen zu forschen. Bei viel wissenschaftlicher Arbeit gab es natürlich auch Kritiker. So hatten Sie Anfang der 2000er die Befürchtung geäußert, dass der Einsatz von Ritalin bei Kindern mit ADHS Spätfolgen auslösen könnte. Auch Ihre Sicht als Hirnforscher, was Angst während der Pandemie mit den Menschen macht, wurde von einigen sehr kritisch gesehen. Wie wichtig ist es für Sie, auch eine andere, vielleicht auch unbequeme Perspektive einzunehmen?
Also ich glaube, dass das die allerwichtigste Fähigkeit ist, die ein Wissenschaftler haben sollte. Dass der ehrlich bleibt gegenüber dem, was er herausgefunden hat. Und dass er nicht versucht, Dinge so zurechtzubiegen, dass es zu den gegenwärtig gerade für richtig gehaltenen Meinungen passt. Insofern passiert es dann natürlich immer wieder Wissenschaftlern, dass sie eine Entdeckung machen oder auf einen Zusammenhang stoßen, der etwas in Frage stellt, was die anderen alle in diesem Augenblick und in dieser Zeit für richtig halten. Also wir haben ja, da bin ich noch groß geworden, wir haben ja immer alle daran geglaubt, dass jede einzelne Verschaltung im Hirn durch genetische Programme gesteuert wird. Da habe ich vorhin schon beschrieben, dass das also schwierig war, das aufzulösen. Und das geht aber nur dann, wenn Wissenschaftler auch, wenn sie schon was gefunden haben, was nicht zu den gängigen Vorstellungen passt, wenn sie das äußern. Und das waren, was Sie aufzählen, sind zwei Beispiele. Das eine ist, ich hatte ja das sich entwickelnde Hirn sehr intensiv untersucht und dabei war klar geworden, dass jede Art der Veränderung der Tätigkeit des Hirns, wodurch auch immer, also indem man körperliche Übungen macht oder indem man mit seinen Eltern in eine problematische Beziehung gerät oder indem man mit Mitschülern dauernd Streit hat oder indem man auch ein Medikament einnimmt, was die Hirnaktivitäten verändert, all das führt dazu, dass das Hirn sich an das anpasst. Also wenn ich jetzt ein Medikament nehme wie Ritalin bei ADHS, kann ich als Hirnforscher gar nicht davon ausgehen, dass das ohne Folgen bleibt für die Organisation des Hirns, weil plötzlich wird dem Hirn ja eine Tätigkeit abgenommen durch das Medikament, die es normalerweise selbst erwerben oder einführen oder durchführen müsste. Und das habe ich dann natürlich auch vertreten. Und das hat nicht allen gefallen. Und da gab es auch so eine, das ist natürlich immer so, dass es dann auch Interessen gibt. Das sind meistens finanzielle Interessen. Das ist auch die ganze Industrie der Psychopharmaka, die dann an solchen Leuten nicht so viel Freude haben und dann auch alles dafür tun, dass denen das Maul gestopft wird. Da muss man mit leben. Und es hat mir damals aber nicht so sehr viel ausgemacht, sonst hätte ich ja dann alles hingeworfen oder hätte mich verabschiedet aus diesem Bereich. Nee, ich habe dann weitergemacht und habe gesehen, dass es so viele wunderbare Bereiche gibt. Und im Nachhinein geben mir die Entwicklungen auch wieder recht. Schauen Sie, das war damals so, und das ist ja heute noch so, dass die meisten Diagnosen für ADHS in der 4. Klasse gestellt werden. Schüler der 4. Klasse haben plötzlich so einen Peak und plötzlich haben die alle ADHS. Und das soll genetisch sein. Das scheint doch eher so, als hätte das was damit zu tun, dass in der 4. Klasse die Auswahl für das Gymnasium ansteht und dass dann die Lehrer, die Eltern ermahnen, es möge doch bitte jetzt irgendwas passieren. Und man möchte doch mal bitte zum Arzt gehen. Möglicherweise könnte man das mit Medikamenten wie Ritalin etwas verbessern, sodass die Chancen für den Aufstieg ins Gymnasium verbessert werden. Das muss man offen sagen können. Wenn man das nicht sagen kann, dann haben wir eine Verheimlichungskultur und die gefällt mir nun überhaupt nicht. Und ähnlich war es mit Covid. Das war aus meiner Sicht natürlich eine unglückliche Entscheidung, dass man damals vorschnell und auch ohne vernünftige Daten, die man da zur Verfügung hatte, dazu übergegangen ist, die Kinder sozusagen aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Durften dann ja nicht mehr auf Spielplätze, die konnten nicht mehr in die Schule. Und dann habe ich natürlich gesagt, das ist unmöglich. Das darf man nicht machen. Und das hat dann natürlich auch Folgen für diese Kinder, wenn die plötzlich so ausgesperrt werden. Und das hat auch nicht allen gefallen. Und heute kann ich ja nur sagen, die Gegebenheiten, die wir heute haben und das, was da inzwischen zutage gefördert worden ist, geben mir ja recht. Also das war nicht so klug, die Kinder einzusperren und sie dann über so eine lange Zeit außerhalb der Schule beschulen zu wollen. Da sind sehr viele Probleme entstanden, an denen viele dieser Kinder heute noch zu tun haben.
Man merkt es immer wieder, gerade die Kinder liegen ihnen am Herzen. Vor allen Dingen gerade als Hirnforscher, der in der Diskussion immer wieder gefragt wird nach Expertise und nach ihren Meinungen. Was braucht dieser Bildungsstandort Deutschland gerade derzeit am dringendsten?
Das ist ganz schwer. Wir haben ein Schulsystem, was ja noch aus dem vorigen Jahrhundert stammt. Und das hat sich in seinen Grundzügen eigentlich nicht geändert. Es ist immer noch ein Lehrplan, es ist immer noch Konkurrenz, es ist immer noch Leistungsdruck, es ist immer noch Selektion. Und es sind immer noch so ähnliche Ausbildungsgänge auch für die Lehrerinnen und Lehrer im Bereich der Pädagogik. Und jetzt merken wir langsam, dass das so nicht funktioniert. Es gibt natürlich wunderbare Schulen und es gibt wunderbare Lehrer und im Einzelfall gelingt es hier und da schon. Aber es wird auch immer deutlicher, dass wir da etwas ganz Grundsätzliches ändern müssten. Und diese grundsätzliche Änderung habe ich nach allem, was ich bisher versucht habe, natürlich selbst sowieso nicht erreichen können. Aber mir ist auch deutlich geworden, dass die nur möglich ist, wenn die Erwachsenen ihre Vorstellung von dem, was in der Schule passieren soll, nochmal gründlich überdenken. Und dann vielleicht darauf bestehen, dass das, was sie für wichtig halten, dort auch gemacht wird. Möglicherweise ist das was anderes als das, was in der Schule geschieht. Und man wird politisch nur dann etwas ändern können, wenn es in breiten Kreisen der Erwachsenenbevölkerung dafür auch eine Zustimmung gibt. Und solange die Mehrzahl unserer Erwachsenen, und das sind ja nun auch Leute in meinem Alter, aus ihren eigenen Erfahrungen schöpfen, zu der Überzeugung kommt und daran festhält, dass man ohne Leistungsdruck nichts lernt. Jetzt habe ich wieder sächsisch gesprochen, haben Sie es gemerkt? Dass man Wettbewerb braucht, sonst wird das nichts, dass man Selektion machen muss und dass die Schlechten ausgegliedert werden sollen. So lange wird sich an dem Schulsystem auch nichts ändern können. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass diese Einführung der KI-Systeme und der digitalen Medien in den Schulen dort das alte Programm und das, was dort bisher gemacht worden ist, so sehr durcheinander bringt, dass die sich neu sortieren müssen. Und das geht möglicherweise schneller, als wir denken. Und deshalb brauchen wir dann diesen Aufstand der Eltern nicht, sondern es wird plötzlich ohnehin sichtbar, dass es so wie bisher nicht weitergeht.
Herr Hüther, die wichtigste Entdeckung der letzten Jahre, wie Sie sagen, ist das, dass das Gehirn zeitlebensfähig ist, zu lernen und sich zu entwickeln. Stichwort Neuroplastizität. Der alte Satz also, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, der stimmt so nicht. Da würden Sie mir zustimmen, oder?
Nee, den könnten wir alle vergessen. Das ist biologisch jedenfalls so. Aber wir sind ja auch als Menschen kulturelle Wesen. Und man kann in seiner Kindheit so ungünstige Erfahrungen machen mit dem Lernen, dass man für sich selbst beschließt, dass das Lernen etwas ist, was keine Freude macht und was man auch nicht will. Und hat man null Bock auf Schule. Das ist nicht genetisch, sondern das ist eine Lösung, die Schüler gefunden haben, weil in der Schule etwas oder dort, wo sie lernen sollten, etwas passiert ist, was ihnen die Freude am Lernen verdorben hat. Und deshalb muss man nochmal darüber nachdenken, wie wir das schaffen, dass wir Bedingungen in der Schule schaffen, die dazu führen, dass Kinder nicht das Wertvollste, was sie mit auf die Welt gebracht haben, nämlich ihre eigene Freude am Entdecken und am Gestalten, ausgerechnet in dieser Schule auch noch verlieren. Da ist etwas daneben gegangen und die Ursache dafür ist, dass man eigentlich ein Kind niemals wie ein Objekt behandeln darf. Kinder sind Subjekte. Die haben zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Die wollen dazugehören. Und das andere Grundbedürfnis ist das nach eigenen Entfaltungsmöglichkeiten. Die wollen zeigen, dass sie was drauf haben. Die wollen auch mal was machen. Die wollen autonom werden. Und das ist dieses Dilemma zwischen Verbundenheit und Freiheit. In dem alle unsere Kinder groß werden, sind wir selbst ja auch groß geworden. Und beides zusammen findet man nur sehr selten. Und das ist nicht so ganz leicht in unserem gegenwärtigen Schulsystem. Dort erleben die Kinder, wie sie zu Objekten gemacht werden. Objekte von Erwartungen, von Belehrungen, von Bewertungen, von Maßnahmen. Und das erzeugt im Hirn eines Kindes und natürlich auch sogar bei uns Erwachsenen immer noch eine große Inkohärenz. Es ist also ein großes Durcheinander und das hält man nicht lange aus. Das geht ja dann durch den ganzen Körper durch und dann geht es einem nicht gut. Und da muss man eine Lösung finden. Und eine Lösung, die Kinder zum Beispiel dann finden können, ist, es macht mir keinen Spaß, ich will das nicht. Lernen ist blöd. Der Lehrer ist doof. Ich bin zu blöd für Mathe. Das sind alles Lösungen, die die dann finden. Ergebnis davon aber ist in allen Fällen, dass sie aufhören, diese Freude am Lernen weiter zu behalten. Die wird dann sogar, weil die, wenn die weiter existieren würde, wenn das ständig diese tiefer liegenden Bereiche im Hirn sozusagen rufen würden, jetzt mach doch mal was und entdecke mal was und dann, das müssen die so lange unterbinden, bis die still sind. Das heißt, es wird gehemmt. Und da das ein energieaufwendiger Prozess ist, bilden sich dann Verschaltungen, die diese Bereiche, wo die, nennen wir es jetzt mal, Denkfreude und Lernlust stecken, wo die weggehemmt werden. Und dann haben sie manchmal Erwachsene vor sich, die sagen, da ist ja überhaupt nichts mehr da. Keine Entdeckerfreude, keine Gestaltungslust. Manche wollen auch nirgendwo mehr dazugehören. Manche haben Vorstellungen im Kopf, dass man sich fragt, wo sie die nun eigentlich her haben. Und das wird dann schwierig. Und deshalb, weil wir dann bei den Erwachsenen so große Mühe haben, dann nochmal einen Veränderungsprozess bei denen in Gang zu bringen, wäre es natürlich besser, man würde von Anfang an dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu solchen ungünstigen Entwicklungen führt.
Man kann also sagen, in uns allen steckt also mehr, als wir eigentlich denken, wenn es um diese Möglichkeiten der Potenziale angeht. Wie können wir das, nennen wir es jetzt einmal mal PS, diese PS, die in uns stecken. Wie können wir diese PS, die in uns stecken, auf die Straße bringen?
Ganz kurz gesagt, indem wir versuchen, das, was in uns getrennt ist, wieder zusammenbringen. Wir sind alle ein bisschen gespalten. Wir haben in der Kindheit gelernt oder lernen müssen, das Denken, das Fühlen und das Handeln voneinander abzutrennen. Wir haben gelernt, dass das, was wir damals mit auf die Welt gebracht haben und was die Psychologen und Hirnforscher authentisches Selbst nennen. Wir haben gelernt, das alles so gut wie es geht zu unterdrücken, damit wir unseren Vorstellungen, wie man sich in der Welt durchzusetzen und zu behaupten hat, folgen konnten. Und das sind ja alles innere Abspaltungen. Da kämpft das sogenannte authentische Selbst mit dem Ich-Konstrukt darum, wer Recht hat. Da kämpft das Denken mit dem Fühlen und dem Handeln darum, wer jetzt die Führung übernimmt. Und wenn man manchmal Menschen trifft, die das überwunden haben, dieses Trennende, die wieder eins geworden sind, die sich wieder mit sich selbst verbunden haben, dann spürt man das diesen Leuten schon auf Entfernung an. Das strahlen die aus. Das sind keine Menschen mehr, die ständig gucken, ob sie noch irgendwas von anderen kriegen können. Das sind Menschen, die haben was zu verschenken. Und das sind auch keine Bedürftigen mehr, die ständig das Gefühl haben, sie sind zu kurz gekommen, müssten jetzt noch mehr kriegen. Das sind welche, die in der Lage sind, ihre Bedürfnisse so zu stillen, dass sie aus dieser Bedürftigkeit herausgefunden haben. Und einer der besten Wege, wie man aus dieser Bedürftigkeit dann selbst auch wieder herausfindet, habe ich gemerkt, besteht darin, dass man versucht, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. In dem, was man alltäglich tut. Dass man sich also immer wieder fragt, ist denn das, was ich jetzt mache, auch wirklich, tut mir das gut? So einfach. Tut mir das, was ich da jetzt mache, gut? Dann muss ich nicht Dinge essen, die mir gar nicht schmecken und die mir nicht gut tun. Ich muss nicht mit Leuten essen gehen abends, Geschäftsessen und wie das alles heißt, wo ich mich hinterher ärgere, dass ich so viel gegessen habe am Abend. Ich muss nicht an Orten essen, auf der Straße oder wo ich genau weiß, das tut mir doch nicht gut. Ich muss auch nicht abends vor irgendeinem digitalen Gerät oder vor dem Fernseher sitzen. Da gibt's auch einen Knopf, wo man draufdrücken kann, und weil ich sowieso weiß, am Ende ärgere ich mich nur über das, was ich da gesehen habe. Und wenn Menschen anfangen, wieder auf sich selbst zu hören und das Heft wieder in die eigene Hand nehmen, sich nochmal fragen, was ist denn das, was mir gut täte, und es dann auch versuchen umzusetzen, dann fangen die an, sich selber wieder dafür zu mögen. Und dann mögen die auch andere Menschen. Und dann sind dies keine Bedürftigen mehr, und dann müssen sie auch nicht ständig von den anderen was bekommen. Und sei es auch nur dieses ständige Bedürfnis nach Anerkennung und Bedeutsamkeit. Und dann hat man eine sehr dramatische Transformation in seinem eigenen Leben durchlaufen. Und von allen, die das erlebt haben, weiß ich, die gehen auch nicht wieder zurück. Das ist viel zu schön. Diese Freiheit, in die man dann gelangt, wenn man sich von diesen ganzen Verwicklungen, in die man im Laufe des Lebens geraten ist, befreien kann, weil man wieder auf sich selbst achtet und versucht, das, was man tun muss, immer wieder zu hinterfragen und sich zu fragen, ob das einem gut tut. Diese Freiheit ist unbezahlbar.
Vor 10 Jahren haben Sie Ihre Lehrtätigkeit aufgegeben und haben dann die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet, wo Sie Menschen helfen, unterstützen, eben ihre Potenziale zu entdecken, zu finden. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?
Ja, vor 10 Jahren habe ich nicht meine Lehrtätigkeit aufgegeben, sondern ich wurde von der Universität in den Ruhestand geschickt. Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe einen Zettel bekommen, auf dem dann stand, was ich alles abzugeben habe und dass ich jetzt meine Tätigkeit beendet habe. Katastrophal. So darf man niemanden verabschieden. Schon gar nicht aus einer Universität. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn das so ist, dann musst du dir nochmal etwas bauen, etwas aufbauen, was vielleicht wie eine Universität ist, aber so, dass es dann auch einem Zweck dient, der mir gefällt und den ich wichtig finde. Und dann hatte ich ja diese Vorstellung, in jedem Menschen steckt noch ein viel größeres Potenzial, stecken Talente und Begabungen, die noch gar nicht zur Entfaltung gekommen sind. Und deshalb habe ich dann darüber nachgedacht, wie man das umsetzen kann und habe eine Akademie für Potenzialentfaltung gegründet. Wohl wissend, dass Potenzialentfaltung allein, obwohl das wahrscheinlich auch viele denken, gar nicht geht. Man kann sich nur gemeinsam mit anderen entfalten. Das ist vielleicht die allerwichtigste Entdeckung, die man so machen kann im Laufe seines Lebens. Und sie ist auch nicht so total neu und ungewöhnlich, aber sie wird gerne verdrängt. Weil wir beide, die wir hier sitzen, könnten nichts, noch nicht mal reden, auch nicht auf 2 Beinen gehen, wenn wir das nicht von anderen gelernt hätten. Das heißt, wir brauchen andere Menschen, um überhaupt selbst so werden zu können, wie wir sind. Und das kann niemals irgendjemand allein, sondern das menschliche Leben vollzieht sich in Gemeinschaften. Und leider gibt es eben sehr ungünstige Gemeinschaften, die dazu führen, dass dieses Talent und diese Begabung, dieses Potenzial einzelner Mitglieder dieser Gemeinschaft einfach nicht zur Entfaltung kommen kann. Das ist zum Beispiel in allen Konkurrenzgemeinschaften so. Da ist einer da, der sich auf Kosten von anderen durchsetzt. Viele Gemeinschaften dienen als Zweckgemeinschaften. Da ist man zusammen, weil man irgendwas nicht anders hinkriegt. Notgemeinschaften, weil jetzt wieder mal irgendwie der Krieg vor der Tür steht oder eine Naturkatastrophe, da halten sie zusammen. Und dann sieht man, es sind keine wirklichen Gemeinschaften, wenn der Krieg vorbei ist oder die Naturkatastrophenfolgen einigermaßen bewältigt sind, rennen die wieder auseinander und machen wieder so wie vorher. Und das, habe ich gedacht, könnte man doch mal versuchen, in so einer Akademie anders zu gestalten. Und deshalb helfen wir Teams, helfen wir Gemeinschaften, die Art des Umgangs miteinander so zu gestalten, dass das wirklich in einen Entfaltungsprozess führt. Für jeden Einzelnen, aber auch für die ganze Gemeinschaft. Das scheint zu klappen. Bisher haben wir da jedenfalls sehr schöne Erfolge. Und das ist als Genossenschaft organisiert, also als eine gemeinnützige Genossenschaft, Akademie für Potenzialentfaltung. Und das macht mir jetzt so eine große Freude, dass ich in dieser, in Anführungsstrichen, akademischen Einrichtung das erste Mal richtig glücklich bin und auch das Gefühl habe, dass das, was ich tue, dem entspricht, wofür ich auf dieser Welt sein möchte.
Da kommt sie wieder, die Freude, da ist sie wieder. Und natürlich aber auch die Neugierde, wie Sie sie auch schon mal beschrieben haben, denn ohne Neugierde würde ja auch unser Hirn in irgendeiner Form einschlafen. Was macht Sie über die Akademie für Potenzialentfaltung noch neugierig?
Heute. Ich habe mit meiner Frau ja eine ganze Reihe Enkelkinder. Jetzt im November ist wieder eins zur Welt gekommen. Und es gibt für mich nichts Spannenderes, als mit diesen Enkelkindern die Welt so zu erkunden, dass ich die Welt wieder aus deren Augen sehen kann. Das verliert man nämlich als Erwachsener. Und dann guckt man immer nur noch so drauf wie ein Erwachsener. Und sich darauf einzulassen, die Welt mit den Augen dieses Kindes zu betrachten, bringt etwas ganz Wunderbares an den Tag. Nämlich dann muss man sich aus den Verwicklungen, in die man zwangsläufig ja geraten ist, befreien. Die Kinder, jedenfalls dann, wenn sie noch klein sind und noch nicht so sehr von uns erzogen worden sind, die sind ja noch nicht verwickelt. Die Verwicklung kommt erst später. Und deshalb sind Kinder eigentlich die wunderbarsten Entwicklungshelfer für uns Erwachsene. Viele Eltern Abend das noch gar nicht so richtig verinnerlicht, weil sie dann in dem Moment, wo sie das täten, unendlich dankbar sein müssten dafür, dass sie so ein Kind ins Leben begleiten können, weil es ihnen selbst hilft, wieder in die Lebendigkeit zurückzufinden, die sie durch diese ganzen Verwicklungen im Hamsterrad verloren haben. Es gibt nichts Schöneres, als ein Kind ins Leben hinaus zu begleiten. Und da bin ich auch als Opa unglaublich glücklich darüber, dass ich das darf. Und es macht mir jedes Mal Freude, wieder zu entdecken, was dieses Kind mit seinen kleinen Fingerchen oder mit seinen Sinnen alles wahrnimmt und mir dann zeigen möchte. Großartig, danke.
Wir könnten noch lange weiterreden über ganz verschiedene Themen. Aber irgendwann ist auch diese Sendung leider zu Ende. Gerald Hüther war zu Gast bei NDR Kultur. Vielen Dank, Herr Hüther, fürs Kommen.
Sehr gern und alles Gute.
NDR Kultur.